Geh los!
Richtig schön, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Ich bin sicher, dir ist es aufgefallen, dass beim Betrachten der Länge der Folge, die ja manchmal stark variiert, aber durchaus immer ein wenig exponiert ist, dass diese Folge ein wenig kürzer ist. Um die 45 Minuten. Also ich nehme jetzt gerade dieses Intro vorher auf, deswegen prognostiziere ich, es werden so um die 45 Minuten sein. Und der Grund dafür ist, dass ich Gerhard Retter getroffen habe bei der Rolling Pin Convention. Und wir hatten eine Masterclass für Sommeliers, für Journalisten, für Fachleute, wo wir dieses Thema Sommelier angegangen sind. Er als, ja, objektiv Betrachtender aus einer Metaebene heraus und ich natürlich mit der Leidenschaft, letztlich auch aus den letzten 90 Folgen mit 90 verschiedenen Sommeliers, mit der Begeisterung um diesen Berufsstand, haben wir uns in ein Diskussionsfeld geworfen. Und ich bin jetzt schon, weil ich ja noch nicht weiß, was dabei rauskommt, schon richtig gespannt, was dabei rauskommt, wie die Diskussion ist. Und das dachten wir, zeichnen wir auf und präsentieren dir. Einfach entweder, wenn du selber da warst, als Erinnerung, falls du es nicht geschafft hast, einfach als Dokumentation. Und wenn du einfach gerne Privatwein trinkst, dann dadurch, dass es ja eine Fachmesse ist, wäre es schwer gewesen für dich, dort präsent zu sein, als ganz besondere Information aus Fachkreisen. Ich bin super gespannt, wie du es findest. Gib mir Feedback. Vielleicht bist du komplett anderer Meinung. Vielleicht sind wir völlig abgedreht. Vielleicht stimmt es aber auch, was der ein oder andere von uns denkt. Also deswegen einfach als Sonderfolge. Nächste Woche haben wir wieder ganz reguläre Gäste. Das werde ich dir gerne am Ende der Folge verraten, wen wir da ausgesucht haben. Denn auch das sind zwei Gäste. Es war relativ spontan und ich freue mich super drauf, wie du es findest. Aber jetzt geht es erst einmal ja, zur Rolling Pin Convention, zur Masterclass mit dem Thema Sommeliers, dienstagsmorgen aufgezeichnet um 10.30 Uhr. Und die Masterclass wurde begleitet bzw. ja, finanziert, unterstützt von der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt. Man hat bei diesem Masterclass immer einen Partner, der das Ganze wirtschaftlich trägt. Und das ist bei uns die Schlumberger Gruppe. Vielen lieben Dank dafür. Und wir schenken gleich zu Beginn ein Röderer Champagner aus dem Brüten Natur 2018. Die Edition Philippe Stark. Diese wurde 2025 präsentiert und ist auch für das Haus Röderer was ganz, ganz Besonderes, denn es ist ein Jahrgang Champagner komplett ohne Dosage, also 0 Gramm je Liter. Und das nicht als Brüten Natur, weil es gerade hip ist oder weil alle es machen, sondern, und das ist das Besondere, wenn man damit die Veränderung des Klimawandels anfühlen, darauf reagieren und diese interpretieren lernen möchte. Darum heißt dieses Projekt Laboratorium des Klimawandels. Es entsteht nur in, und das macht ja Sinn, warmen und trockenen Jahren als experimentelle Cuvée.
Ja, was soll ich sagen? 2018 ist natürlich perfekt dafür.
Also, ein Jahrgang Champagner ohne Dosage. Wir haben ausgeschenkt 2018. Der erste Jahrgang, der auf den Markt kam, war 2006. Damals war es noch eine Cuvée aus 2/3 Pinot Noir und 1/3 Chardonnay. 2018 ist eine Cuvée aus 55% Pinot Noir, 25% Meunier, 20% Chardonnay und ein Hauch von Weißburgunder. Im Prinzip ein Gemeinschaftsprojekt von Louis Röderer und hier stellvertretend Frédéric Rousseau, dem Chef de Cave Jean-Baptiste Legaillon und dem Designer Philippe Stark. Die Trauben stammen aus Coumiers, also der rechten Mahnseite, und dort von einem 10 Hektar großen sonnenexponierten Tonhang. Röderer selbst spricht von Terroir Noir de Coumiers und hier explizit vom Teilsektor La Rivière. Und auch die Produktion ist komplett anders, denn alle vier Rebsorten werden am selben Tag geerntet und gemeinsam gepresst. Also dieses Mal ist es nicht so, dass man mehrere Grundweine produziert und dann eine Assemblage herstellt. Keine BSA, also kein biologischer Säureabbau, um die Präzision, die Spannung bzw. die Salinität zu erhalten. Der Anteil der Holzvinifikation wird mit 25% in 2015, 31% in 2018 angegeben,
Also sprich, das kann variieren, der Rest im Edelstahl. Die Tirage mit reduziertem Flaschendruck für eine feinere, cremigere Perlage. Man strebt bei diesem so besonderen Schaumwein ein langes Hefelager an. Und bei 2018er wird zusätzlich eine ausgedehnte Lagerung der Grundweine auf der Hefe bis Juni betont. Das Etikett natürlich von Philipp Stark ins Leben gerufen, der auch diese Idee des Zero Dosage von Anfang an verfolgt und mit ins Leben gerufen hat. Und sein Etikett als visuelle Minimalistik und somit als Spiegel des ökologischen Minimalismus nutzen wollte. Und nun, ich freue mich sehr darauf. Das Thema ist Last and Vision der Sommelerie in Deutschland und ich durfte sprechen mit Gerhard Retter.
Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, wer Kopfhörer hat, hört mich besser. Wer es so versteht, das ist auch gut. Ich bin ja der Gast, das heißt, die Bühne gehört dir, lieber Silvio.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Silvio Nietzsche, einer der größten, außergewöhnlichsten, verdienstvollsten und in Zukunft noch erfolgreicheren Sommeliers, die wir haben. Herzblut, Passion geprägter Mensch, der lebt für den Wein, für die Getränke, für unser Metier. Das ist mir eine große Freude, dass ich dein Gast sein darf.
Eine große Freude, dass du mein Gast bist, dass du heute um...
Schleimann ist meine Aufgabe. Ich bin der Österreicher, okay?
Wir haben das dann auf Ton.
Super.
Das Sommelier-Thema ist für mich ein Herzensthema. Daher eben dieser Podcast und beziehungsweise auch diese Masterclass heute. Weil ich finde, im Allgemeinen sind es alle Persönlichkeiten und manchmal ist es einfach schade, dass ja sie gar nicht zum einen so zur Geltung kommen in ihrer Besonderheit, in ihrer Außergewöhnlichkeit, auch in ihrem Schaffen, in ihrem, was sie alles auch innovieren, das soll heute auch ein Thema sein. Zum anderen steht es in der deutschen Gastronomie relativ schlecht um die Sommelerie. Es gibt Daten von Guide Michelin, ich habe leider nur die 2024er Daten. Was glaubst du, wie viel der Sterne-Restaurants haben noch einen Sommelier, der 1, 2, 3 Sterne Restaurants?
30%.
Also 61% haben einen Sommelier in Doppelfunktion, 31% haben in der Tat einen Sommelier.
Oh wow.
Und das finde ich eigentlich erschreckend. Also wenn man sagt, dass nur noch in dem Sinne reine Fachleute, die sich um dieses reine Thema Wein kümmern, nur noch 100 Sterne Restaurants, ist das eigentlich erschreckend und traurig, weil es ist ja eigentlich einer der schönsten Berufe, die es gibt.
Das ist es, es ist absolut einer der schönsten Berufe, weil man sich mit einer wunderbaren Materie, nämlich dem Getränk, meist dem Wein oder den Spiritosen oder generell, ich würde sagen, der Sommelier ist ja nicht nur der Weinkellner, was fälschlicherweise angenommen wird, sondern wir sind ja der Genussmanager des Restaurants, gell? Ich wusste die Zahl 31 tatsächlich nicht. Mein Tipp mit 30 kommt aus meiner Praxiserfahrung. Ich weiß, dass eine der Positionen, die man gerne zusammenlegt, Maître Sommelier oder was auch immer, eben genau das ist. Ja, dass man sagt, wer leistet sich noch einen richtigen Sommelier? Wer braucht ihn? Und ich möchte auch sagen, das wird auch Grundlage unserer Unterhaltung werden, nehme ich an, was muss der Sommelier leisten, damit er für den Unternehmer leistbar ist und bleibt und sich im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt macht. Wir können nicht wie die Einhörner durch die Restaurants schweben und sagen, ich bin der Mensch für den Wein, nicht? Also da muss man auch Selbstkritik an unserem Metier üben und ich finde, man muss mit der Zeit gehen. Klar sind wir für die Getränke, den Wein etc. als erstes verantwortlich, aber wir sind Teil eines Unternehmens. Wir müssen mitwirtschaften, mitdenken, mitleisten, vorangehen, Leuchttürme sein, Vorbilder sein und richtig viel Arbeit.
Und vor allen Dingen trinken können. Also das finde ich auch erträglich. Wir haben ja auch schon was eingeschenkt. Also kocht ihr irgendein Lockmittel heute, dass die Leute um 11:30 vorher herkommen. Und du warst gerade in Vorbereitung auf die Masterclass, warst du in der Champagne, warst bei Louis Röderer. Was hast du mitgebracht, außer eben jetzt den, ja, und den wir im Glas haben?
Naja, als erstes habe ich, wie du sagst, den Blanc de Blanc, mitgebracht. Das ist die Kooperation von Röder mit Philipp Stark. Das ist ein Champagne, der erst vor ein paar Wochen, glaube ich, überhaupt released worden ist.
So war das komplett neu? 2018er,
ja. 2018er, ja. Und der ist in der Ausstattung auch ganz neu. Wie man sieht, hier, gib mal die Flasche, Silvio. Man sieht das, was für Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema in diesem Hause und überhaupt überall. Deswegen hat er, wenn man so möchte, auch kein Etikett mehr. Es wird graviert. Es gibt noch eine Kapsel drauf, aber das wird wahrscheinlich auch in Zukunft diskutiert werden, ob man das runtermacht. Also es geht nicht nur um Wein, sondern man weiß auch, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Louis Röderer und die Investition in die Zukunft eines der Hauptthemen dieses Hauses ist. Dass es mein Lieblingschampagne ist, versteht sich von allein. Warum ist er das? weil es für mich der trinkigste Champagner ist. Ich möchte viel trinken können vom Champagner. Ich möchte keinen Wein haben, der mir auf Deutsch gesagt den Magen rausreißt, Ultrabrött oder was immer, wie immer man es nennt. Diese Weine sind auch faszinierend, alles hat seinen Platz. Aber für mich ist es das, was ich suche im Champagner. Animierend, trinkig, eine Leichtigkeit, eine Bekömmlichkeit, die trotzdem Komplexität, Charakter und Tiefe vereint. Und das ist, was dieses Haus für mich so perfekt verkörpert. Abgesehen davon liebe ich die Menschen, die dieses Haus führen, weil ich mit ihren Visionen, mit ihrer persönlichen Führung, mit der familiengeführten Struktur, mit den individuellen Entscheidungen, die da getroffen werden, nicht konzerngeleitet und markendiktet und auch nicht umsatzgeneriert, sondern es ist einfach für mich Rödauer immer von morgens bis abends. Deswegen herzlich willkommen zum Champagner-Frühstück mit Röderer. Prost zum Wohle. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt. Das Hause Schlumberger ist übrigens der Importeur für dieses. Wenn man möchte, kann man das auch dort gegen Geld erwerben. Das nur als kleiner Hinweis am Rande, aber wir kontrollieren es nicht. Aber freuen uns mich schon. So, jetzt ist
zurück zum Thema, also zum Ernst der Unterhaltung. Also, dass wir nicht eine ganze Zeit nur Röderer trinken. Eine der Kernfragen ist ja letztlich, welche Rolle spielt der Sommelier für Erlebens- und Gästebindung in einem Restaurant? Und ich würde ganz kurz mit einem Gedanken in diese Feld-Diskussion hineingehen. Weißt du, wer ausschlaggebend ist, damit Gäste das erste Mal in ein Restaurant gehen? Also in der Gewichtung, nehmen wir Service, wo ich den Sommelier klar mit zuziehen würde, nehmen wir Ambiente und nehmen wir Küche.
Du meinst von den dreien, was sind alle am gewichtigsten?
Damit man heute das erste Mal in ein Restaurant
geht. Okay. Prinzipiell mache ich mir überhaupt nichts vor, die Menschen gehen nach wie vor zum Essen.
Zum Essen, genau. Das sind 98% ungefähr, warum Menschen zum Essen gehen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Da gibt es eine CPN-Studie, das Center of Performance Management. Das ist eine relativ bekannte Plattform, wo auch die deutschen Medien ihre gesamte Information herbekommen. Beim Zweitbesuch allerdings, da sieht es ganz anders aus. Da verhält sich die Gewichtung auch ganz anders. Wir haben 42%. Warum die Leute ein zweites, drittes, zehntes Mal in ein Restaurant gehen. Und das ist der Service. Das, glaube ich, das kennen wir aus dieser Italo-Kultur mehr oder weniger. Also aus den 70er, 80er Jahren. Man geht zum Luigi zum Beispiel.
Ja, ja. Unglaublich.
Das zweite, lass mich das kurz anzügen, sind Ambiente. 40% ist Ambiente. Und 18% ist Küche. Und bei Küche wurde Hygiene noch mit eingesetzt, aber die wenigsten 18% bekommen. Und das finde ich eigentlich maßgeblich. Und wenn man von sich selber ausgeht, ich gehe in ein Restaurant, um mich wohlzufühlen. Und dafür haben die Sommeliers.
Ja, auf jeden Fall. Ich fange umgekehrt. Ich glaube, dass wesentlich mehr Restaurants zugrunde gehen, weil sie beschissenen Service haben. Warum? Über schlechte Küche wird sich beschwert. Aber wer von euch hatte, sorry to say, schon mal die Eier, einem Kellner zu sagen, dass er ein Idiot ist? Direkt so von Angesicht. Unsympathisch, arrogant, hochnäsig oder irgendwas. Nein, man macht es nicht. Weißt du, was man macht? Man geht einfach nicht mehr hin. Finito. Und der Unternehmer wird nie erfahren, warum das so ist. Der Sommelier, der Verantwortliche, oder generell der Service natürlich, aber im Besonderen der Sommelier oder auch natürlich der Maitre, du weißt, das ist meine Doppelposition, die ich sehr liebe. Du bist einer, aus dem mein Herz hängt. Mein Herz gehört dem Wein, das ist so, mit dem bin ich aufgewachsen, in der Muttermilch im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man so möchte. Aber trotzdem ist das Gastgebertum für mich eine irrsinnig präsente Rolle. Die Kundenbindung passiert dann, genau. Natürlich, wir gehen in ein Restaurant, weil da wollte ich schon immer essen. Geniale Foodbilder gesehen, gelobt in der Presse, rund und dran, Neugierig. Da möchte ich mein Geld auf den Putz hauen und mir was Gutes tun. Aber danach, einmal da gewesen, Küche erlebt, war super, mega. Dann beginnt die wahre Kundenbindung. Mein Geheimnis, oder es ist kein Geheimnis, ich bläse immer raus, ist ganz einfach. Was müssen die Servicemitarbeiter und auch der Sommelier können und erreichen? Finde den Weg zum Herzen deines Gastes. Wie dieser Weg zu beschreiten ist, das ist die Aufgabe, die jeder individuell in einem Moment, in einer Auffassungsgabe, die den guten Dienstleister auszeichnet, zu erkennen, wer ist jetzt gerade in mein Lokal gekommen? Wer ist da? Ist es Franz Huber mit seiner Geliebten oder ist es Franz Huber mit seiner Frau? Ist es Franz Huber mit seinem Bankdirektor oder ist es Franz Huber mit seinen Kedelmenschen? In einem guten Lokal kommt jeder Gast jedes Mal das erste Mal. Solange bis er sagt, dass er schon mal da gewesen ist. Die Aktion, wir sind nur dafür da, zu reagieren. Und so ist es auch beim Sommelier. Was empfehle ich? Nicht jedem was. Wir sprechen viel von Speisen-Wein-Kombination. Das ist wunderbar, aber es ist zu wenig. Wir brauchen Speisen-Gast oder überhaupt Gast-Speise, Getränk, Wein, wie auch immer. Denn unsere Aufgabe ist es, für unsere Gäste, für unsere Kunden da zu sein. Und wir können viele Menschen mit unserem Fachwissen erschlagen, überfordern oder noch schlimmer, auch verlieren. Sie werden nicht wiederkommen.
Aber trotz allem ist der Sommelier bzw. der Service als Gesamtheit das, was eigentlich ein Restaurant mehr bieten kann, als die Gäste es ohnehin schon haben. Wenn viele Gäste haben großartige Weinkeller, auf der einen Seite teilweise bessere Weinkeller als die Restaurateure selber. Viele Gäste können sehr gut kochen. Das ist ja die Hobbykultur schlechthin. Kochen, also die.
Viele Gäste können auch gut trinken.
Das können sie auch. An die Kombination aus auf der einen Seite Weinkeller und Restaurant haben die Gäste schon zu Hause. Sie haben teilweise großartige Küchen. Sie haben ganz toll eingerichtete Locations zu Hause. Die Unterhaltung, das Entertainment ist das, was wir leisten müssen und wo wir eigentlich stark sind. Weil ich glaube, in dem Sinne möchten Gäste nach wie vor unterhalten werden.
Ja, also das Entertainment ist großer Teil unseres Metiers. Aber wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Ich möchte keine Selbstdarsteller, keine eitlen Gockeln, außer sie stehen auf der Bühne, nicht? Aber ansonsten sind die Menschen, die sich selber wichtiger nehmen, als die, für die sie da sind. In diesem Metier falsch. Die Positionierung, wenn du sagst, was ist das Alleinstellungsmerkmal eines guten Sommeliers für ein Restaurant, finde ich außergewöhnlich wichtig, dass man auch, und da haben wir ein großes Problem in unserer Zeit, die Fluktuation ist so groß geworden, der Wechsel ist so schnell, dass man sich oft gar nicht richtig ineinander verlieben kann. Sprich Restaurant, Küche, wie arbeitet man zusammen? Man muss gemeinsam wachsen und sehen, dass man zu einem wird, dass man dem Gast ein Package anbietet, das gleichberechtigt zwischen dem Koch und den Leitfiguren des Services für ein Restaurant und für ein Erlebnis steht.
Aber glaubst du, dass ein Sommelier auch die Präsenz des Restaurants im Wettbewerb stärkt, oder?
Hundertprozentig. Also ich meine, es gibt wenig, aber dann doch eindeutige, ich nenne sie mal Service-Restaurants, wo die Leute, wie du vorher gesagt hast, wir gehen heute zu Luigi. Luigi ist der Kellner. Die wissen oft gar nicht, wer da in der Küche kocht. Das gibt es natürlich auch anders. Aber viele, die Entscheidung, wie du vorher schon gesagt hast, wird getroffen. Wir gehen dahin, da haben wir uns wohlgefühlt. Da sehen wir, in unserem Metier, in unserer Kategorie, mit gutem Essen zu werben. Was soll das? Das ist ja wie wenn du sagst, in der Oase gibt es eine Quelle. Das ist ja Standard. Deswegen gehe ich in die Oase, nicht? Ja. Aber ich denke, um vielleicht zum Punkt zurückzukommen, wo du hin willst, jeder, aber allem und auch vor allem der Sommelier, der oder die Gute, wird niemals überbezahlt sein und immer sich selbst locker finanzieren. Das ist der Verkauf am Gast, diese Empathie, die man hat. Wer kommt heute? Habe ich was zu feiern? Sind es Menschen, die sind das erste Mal bei mir, die trinken ein Gläschen Wein und sie wissen noch gar nicht was, etc. Aber diesen Menschen dann abzuholen, aufzunehmen, zu führen, zu leiten, suggestiv auch mitzunehmen auf eine Reise, die wir vorgeprägt haben oder die unserer Vorstellung entspricht, ohne Nötigung, was das Wichtigste ist. Wenn einer nicht will, dann lass ihn auch in Ruhe. Auch das ist Service. Aber trotzdem ist es so, man schafft durch dieses Erkennen, welcher Gast ist mit welchen Bedürfnissen gerade bei mir. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Kundenbindungsprogramme und Punkte, die man haben kann.
Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und würde sagen, der Sommelier kann durchaus der Motor eines Restaurants sein, kann es vorantreiben, kann Veränderungen einleiten, kann das Ganze fundamentieren, kann mit seiner Weinrichtung, die er vielleicht lebt, die er auf die Küche abstimmt, für Veränderungen sorgen, kann teilweise die Küche auch motivierend sich zu entwickeln, teilweise komplett neu auszurichten, ist vielleicht auch ein wenig globaler oder zumindest ein wenig offener in der Betrachtung der Gesamtgastronomiewelt. Also nicht nur in diesem einen Bereich, sondern schaut, was passiert dort, was passiert allgemein in der Weinszene und spiegelt das dann letztlich auf das Restaurant und sorgt für eine gewisse Entwicklung. Also von dem her halte ich diesen Motor Sommelier für eigentlich unschlagbar in ein Restaurantgefüge.
Bevor Sie der Küche, ohne dass wir jetzt hier Schwarz-Weiß-Battle machen müssen, das finde ich total scheiße, aber meine große Kritik an allen Unternehmern, fast an allen, es gibt wenige, sie kaufen lieber dem Koch den 5. Konvektomat und den 6. Bakkochet, als dass sie ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um ihr Service zu unterstützen. Sei es mit hochwertigem Equipment, aber noch wichtiger ist, schulen sie die Leute. Keine trainierten Affen, das will niemand. Trainierte Affen sind Menschen, die auf Befehl lachen und lieb sind. Das möchten wir nicht. Ich möchte, dass wir strahlen und leben von herzerfüllten Gastgebern, die dieses Metier lieben, die Menschen mögen und die dafür sorgen, dass man ein Wohlfühlgefühl entwickelt, schon beim Betreten des Restaurants und auch bei der Verabschiedung. Das ist sehr wichtig. Ich weiß, es ist schwer zu lernen, aber es gibt, man muss den Talentierten, muss man vielleicht wenig beibringen, weil man sie mit ihrer Fähigkeit, sich auszudrücken, mit den Menschen umzugehen, vielleicht sogar eher beschneiden würde. Aber trotzdem ist es wichtig, dass ein Betrieb einen Korridor hat, wie eine Küchenlinie. Wir kochen das. Das ist unsere Servicelinie, da gehen wir hin. Diese Lockerheit möchten wir, das ist bewusst, aber es gibt eine Grenze und die muss man auch festlegen. Man sagt, guck mal, dafür stehen wir, das erarbeiten wir gemeinsam, unser Küchenstil, das ist unser Servicestil. Wir gehen, ich bin da total unbeschwert, aber es gibt ja viele lokale Gäste rein und dann wirst du begrüßt, hey, geil, dass du wieder da bist. Ja, ist auch okay, aber es ist halt nicht immer angebracht.
Ist ein Restaurant ohne Sonne wirklich wettbewerbsfähig, also macht man denen Sinn. Ich nicht. Ist es ja deine Vision. Und zumindest hast du bei uns im Podcast erzählt, dass du davon träumst, dass man sagt, man hat eine High-End-Küche, man hat wie eine Theke und die Gäste gehen selber hin, holen sich ihre Getränke, kriegen eine kurze Beratung, es wird vielleicht karaffiert. Und der Service wird eigentlich wegrationalisiert aus einer gewissen Form.
Aber ist das falsch? Ist falsch? Bevor sie beschissenen Service anbieten, bieten sie gar keinen an. Dann machen sie Selbstbedienung. Der schlechte Service killt euch. Sagen Sie den Gästen, da vorne steht der Wein, die Weinbar, die Gläser, suchen sich, nehmen sich, was sie wollen. Alles ein bisschen überspitzt und ins Extreme, das geht in der Realität nicht so. Aber ich möchte, mein Ideal ist, dass wir alle so viel Geld verdienen, dass der Endverbraucher, sprich unser Gast, alles bezahlt. Alles. Unser Gehalt, die ganzen Kosten, das Aufwenden, alles muss bezahlt werden. Ansonsten bleibt irgendjemand auf den Kosten sitzen und das ist unterm Strich nur kurzfristig tragbar. Irgendwann sind wir tot und dann sind wir in Schönheit gestorben, aber tot sind wir trotzdem. Gell?
Und Zahl ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges, was natürlich auch jeden antreibt. Daher hast du eine Vorstellung oder darf ich dir erzählen, was, zumindest auch wieder laut Studio, laut Analyse, ein Sommelier in einem Restaurant bringt an Mehrwert? 31,5% laut Schaltreport. Wiederum eine Plattform, die sich mit Gastronomie, Hospitality, und das ist so, wie ich Tipp analysiert habe. 31,5%, das klingt jetzt erstmal wie eine Zahl, aber wenn man das jetzt umlegen würde, also wenn man es auf das Gehalt eines Sommeliers, wie dem mal von 50.000 Euro Jahresgehalt, was ungefähr netto, die meisten denken ja netto, zwischen 2,5, 2,18, wenn wir dieses als Grundgehalt nehmen und das auf ein Restaurant zum Beispiel spiegeln, was einen Weinabendumsatz von 800 Euro hat, sind das 50% mehr Gewinn, den ich einspiele. Wenn wir ein Restaurant haben, wir denken da mehr in deine Klasse, was ungefähr 3.000 Euro Weinumsatz hat, habe ich 500% mehr Gewinn an einem Abend dank des Sommeliers.
Her damit. Ja, mein Gut, schau mal. Mein Traumbild des Sommeliers oder der Restauration ist natürlich das, ich weiß nicht, dann nehme ich die Schwarzwaldstube vielleicht mal, weil es so exemplarisch für mich. Man hat die gesamte Servicebrigade. Es gibt ein Restaurantmanager, eine Mete, dann gibt es 5 Chefs de Rance, 4 Commis de Rance, dann gibt es Demi-Chefs und du hast alles, was du willst da. Okay, möchte ich in jedem Restaurant haben, jeder möchte das haben, dass vorne an der Garderobe jemand ist, der die Gäste begrüßt, die Mäntel abnimmt, zum Tisch geleitet und bringt. Okay, ist aber nicht so, weil, was ist das Teuerste in der Restauration? Ja, es sind die Personalkosten. Es wird überall dasselbe sein. Vielleicht gibt es ein paar Sterne-Luxus-Restaurants, wo die Foodkost die Personalkosten übersteigt. Aber die haben dann mindestens ein 100-Betten-Hotel noch im Hintergrund. Aber ansonsten, trotzdem möchte ich, oder wir liegen, ohne zu kritisch zu sein, unserem Metier gegenüber. Aber ich will, dass der Sommelier sich bewusst wird, dass er sich selbst finanzieren muss. Das muss er machen durch seine Arbeit, Tag aus, Tag ein, am Gast, für den Kunden, im Einkauf, in der Handhabe der Produkte. Wenn man schaut, drüben die Kollegen von Winterhalter, wir haben eine sauteure Maschine, gell? aber es ist eines der besten Investment, die man haben kann, denn es wird die Gläser schützen. Sie werden nicht beim Polieren kaputt gemacht, weil sie nicht mehr poliert werden müssen. Es muss auch niemand da hinten stehen 3 Stunden und die Gläser polieren für den Stundenlohn, den er verdient und da eigentlich eine Arbeit macht, die in der Küche unter dem Kartoffelschälen ist.
Abgesehen davon finanziert sich aber zumeist ein Sommelier selber, denn allein wenn ich Service biete, man hat das nur beim Wasser analysiert, Leute trinken 100% mehr Wasser, wenn es eingeschenkt wird. Das natürlich mit der entsprechenden Sorgfalt, auch mit der Rücksicht, dass ich da nicht zu intensiv und zu aggressiv bin. Die Zahlen, die ich gerade genannt sind, beziehen sich auch rein auf den Weinverkauf von Anfang des Menüs bis zum Ende des Menüs. Aber ich habe ja so viele Möglichkeiten des Mehrverkaufs, sei es Aperitif, sei es zwischendurch vielleicht was Alkoholfreies, sei es ein Digestif am Schluss. Und Gäste wählen so etwas nicht, wenn nicht eine Fachperson dort ist, die das entsprechend erklärt, zelebriert, inszeniert und eben einen Grund dafür gibt, das hier dort in diesem Lokal zu trinken.
Du hast so viele Zahlen im Kopf, ich habe nur eine im Kopf und die ist auch schon ein bisschen älter, aber ich fand sie damals schon beeindruckend. Jeder schlechte Kellner, der nur unter Anführungszeichen ein Lebensmitteltransportunternehmen ist, etwas von A nach B bringt, ja, und nicht interagiert, kostet dich 28 Euro am Tag nicht gemachten Umsatz. Das kriegt man als Unternehmer nicht sofort mit in der Kasse, aber am Ende des Monats, wenn die Auswertung kommt oder am Jahresende, dann fehlen pro Mitarbeiter pro Tag diese 28 Euro. Gut, jetzt können wir es mal hochrechnen. 28 mal 250 Öffnungstage ist eine Summe von was auch immer. Und da ist es für uns so unabdingbar zu machen in unserer Position als Sommelier, aber natürlich kein Sommelier mit Porzellanallergie. Und wenn das Klo zu putzen ist, dann gehe ich halt das Klo putzen. Das ist einfach so. Ich bin für den Betrieb da, der Betrieb ist für mich da, wir sind für die Gäste da. Es ist nicht immer easy, das Ganze, das weiß ich. Die Zeiten sind auch lang. Aber wenn man ein bisschen gemeinsam arbeitet und mit Herzblut, ich glaube, dann ist es so, dass der Erfolg des Unternehmens irgendwann auch zu dir zurückschwappt. Wenn nicht, gehst du mal zu deinem Chef und sagst, Alter, was machst du mit meiner Kohle? Gell? Vielleicht in anderen Worten, das ist erfolgreicher wahrscheinlich.
Du hast eine Zahl im Kopf, ich habe auch nur eine Zahl im Kopf, 2018. Wir haben den Rosé ausgeschenkt aus der Edition Stark. Das Interessante bei diesen Projekten finde ich auch dieses Zukunftsweisende. Also man geht ganz bewusst zum einen auf warme Jahrgänge. Man versucht diese warmen Jahrgänge mit Wasserknappheit in den Griff zu bekommen. Man hat sich Lagen gesucht in Comillères bzw. La Rivière in Oman, wo man sagt, man hat eine Situation, die letztlich dem Klimawandel entgegentritt bzw. wie man damit arbeiten kann. Man versucht auf der einen Seite natürlich grüne Natur zu produzieren mit 0 Gramm Restzucker, aber auf der anderen Seite mit entsprechendem Perlage zu arbeiten, dass du trotzdem diese Cremigkeit hast, die du ja so schätzen, so magst und diese Trinkigkeit, diese Trinkfreude, diese Lebendigkeit. Hoher Pinot-Anteil?
Ja.
65%?
Absolut. Und auch eine besondere Rosé-Variante ist nämlich Infusion, nicht? Das heißt, es ist wirklich ein angegorener Rotwein für die Farbe verantwortlich oder Saft, der da mit reingekommt. Und das ist ein Verfahren, das in dem Hause eigentlich mehr oder weniger zu ein bisschen
ist. Das ist gepresst, das ist ja vergoren und die kettige Weine hergestellt werden, die dann zivilisiert werden, sondern man geht einen ganz anderen Weg. Und letztlich ist ja so ein Champagner auch nur ein Mensch, jemand, der zusammen aufwächst, hat eine andere Verbindung als jemand, der am Schluss zusammengefügt wird.
Ich will gar nicht zu weit in die Technik gehen, das könnt ihr bei Schlumberger alles erfahren, da ist die Fachkompetenz, die wissen das alles, ihr könnt technische Werte haben, was immer ihr wollt. Mich interessiert das eigentlich überhaupt nicht. Ich möchte die Menschen sehen, ich möchte die Vision der Menschen sehen, ich möchte wissen, wofür sie stehen. Und Monsieur Rosé als Besitzer, aber vor allem auch Jean-Baptiste Le Caillon, der ja seines Zeichens nicht Kellermeister ist, sondern auch im Weingarten vor allem seine Zukunft sucht. Ich muss aber sagen, Jean-Baptiste Le Caillon ist für mich der Mensch, der am meisten für die Champagne, für die Region tut. Es ist für mich der realistischste Visionär, den die Champagne hat. Alle Herausforderungen und Probleme, mit denen alle Weinbaugebiete, auch die Champagne, konfrontiert sind, schon in der heutigen Zeit, als auch in Zukunft, dort wird für die Zukunft gearbeitet. Es wird geschaut, was wird gepflanzt, wo wird was gepflanzt. Fahrt bitte mal hin und hört euch das an. Es wird mit Schaumwein vergütet, also man kann da auch trinken und verkosten. Aber aus erster Hand zu sehen, wie die Weingärten dieses Unternehmens dastehen, was da investiert wird in die Zukunft, wie es gemacht wird. Man ist sich der Verantwortung für die nächste Generation bewusst und man möchte mehr übergeben als nur ausgemergelten, ausgezerrten Boden. der eigentlich überhaupt nichts mehr Lebendiges zu bieten imstande ist. Deswegen, ich würde immer für Röderer stehen, gerne auch, dass ohne jegliches Zuwendung oder Sonstiges, die können mich sowieso nicht bezahlen.
Verantwortung für die nächste Generation ist das Stichwort. Wir haben eine Verantwortung für die nächste Moderation nach uns.
Echt?
Deswegen würde ich jetzt vielleicht danach uns die Sinnesluder also sagen. Ist das Sommelier-Denke? Steigert ein Sommelier die Effizienz und die Professionalität im Service? Was denkst du?
100%. Glaube ich auch. Die Strukturen, die der Sommelier vorgibt, wie was in den Abläufen, die Kommunikation mit der Küche, die Planung, das Einkaufen, das Aufbauen des Weinkellers, die Effizienz, alles was da ist, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung eines Restaurants. Denn die Bindung, die Kapitalbindung ist natürlich enorm. Ja? Du kannst natürlich 3-4 Wagyu-Beefs dir kaufen, Rücken im Ganzen kostet auch viel, aber der Weinkeller oder der Weinstock, der da ist, wird immer viel Kapital dünn.
Aber dann nennt sich trotzdem eine stille Reserve. Also wenn du dort in der Tat Ressourcen schaffst und eben auch smart einkaufst, es gibt wenige Sachen, wo du so viel auch Geld generieren, aufbauen kannst, auch für schlechte Zeiten vorbauen kannst, als mit einem Weinkeller. Es wird, die Kapitalbindung wird zwar immer angebracht,
ja.
Aber letztlich ist es wie eine Reserve, die sich ständig entwickelt. Da ist es dann nur die Aufgabe des Sommeliers, einfach ein Auge drauf zu haben, es teilweise nachzukalkulieren und da marktgemäß das entsprechend zu entwickeln. Aber glaube auf, was du sagst, der Ablauf eines Abends ist maßgeblich vom Sommelier verantwortlich, weil er sagt, wann der nächste Gang kommen kann, weil er sagt, wie die Struktur des Abends ist und somit dem Service selber einfach eine ganz anderes Rückgrat verleiht.
Ich denke schon, und auch eine große Sicherheit verleiht dem Service als Gesamtes. Ja. Ist schon ein Ankerpunkt, um den sich viel dreht, der viel koordiniert, der ein bisschen auch der Dirigent des gesamten Orchesters ist und so. Zum Wein möchte ich kurz noch sagen, zur Kapitalbindung und zum Investment. Investieren Sie in Wein, 12,5% sind da meist drinnen, gell? Kriegst auf der Bank nicht so leicht, gell?
Apropos Effizienz, Ads, KI ist ein totales Thema. Grundsätzlich glaube ich in der Tat, dass viele KIs der beste Sommelier sind. Weil sie einfach mehr Wissen haben, weil sie analytischer vorgehen, weil sie tiefenanalytischer vorgehen, nur die kompetente Mensch.
Die Fachkompetenz mit KI, mit den Computern der Welt, können wir in unserer Fachkompetenz nur bedingt mithalten. Irgendwann oder eigentlich schon lange ist uns die künstliche Intelligenz das gesamte Wissen, das irgendwo gespeichert ist, allerdings auf das Falsche. Sind wir zu lang schon? Zwei Minuten, ja genau. Das ganze Wissen, das abrufbar ist, das ist jedermann jederzeit verfügbar, überall. Tag, 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 Smartphone hier rein und alles. Oder wenn ihr euch nicht auskennt, gibt es euren Kindern, die sagen es euch in 30 Sekunden. Ist überhaupt kein Thema. Aber eines wird kein Computer der Welt jemals haben. Ein Herz. Kein Herz. Niemals. Wir haben Herz, wir haben Emotionen, wir haben Freude, wir haben Passion. Wir sehen die Menschen, wir erkennen die Menschen. Und das ist eigentlich das, worum der gesamte Beruf geht. Es geht um Zuwendung. Fachwissen, Fachkompetenz, unglaublich wichtig. Weiterbildung für sich selbst. Immer nur der lustige, gute Schurli hinterm Tresen zu sein. So, oh, geiler Abend, Jungs. Wow. Nein, ist auch zu wenig. Man muss auch liefern. Es ist wie im Eiskunstlauf. Zuerst erfülle ich die Pflicht und die erfülle ich so gut, wie es geht. 10,0 immer. Soll der Anspruch sein. Auch beim dreifachen Rittberger oder bei den 17 Flaschen, die man jongliert. Danach, wenn ich diese Pflicht erfülle, danach kann ich zur Kür gehen. Die Kür kann ich bespielen, selbst als Individuum, als Mensch, mit dem Betrieb, aber ohne harte Arbeit, ohne das Lernen, wie man das macht, wird es nicht reichen.
Und welche Kompetenz braucht der moderne Sommelier? Also losgelöst von der KI oder diese vielleicht kennen zu können, dass er sich selber vorfinden kann. Ist es Sake? Ist es alkoholfreier Wein? Ist es Tee? Ist es die große Welt der Mineralwässer? Oder hast du...
Alle Genussmittel außer die verbotenen gehören dem Sommelier. Auch das Wasser.
Wie wichtig ist ein Sommelier für den Trend in der Allgemeinheit?
Ich glaube, die Sommeliers sind mit die Leuchttürme der gesamten Dienstleistung und Service geworden. Vielleicht Es gibt immer noch mehr Sommeliers als Maitre, würde ich sagen. Aber ich glaube schon, sie sind die Stars unserer Servicedienstleistung geworden. Zu Recht.
Und ich glaube aber auch durch die Kommunikation hin zu den Produzenten, hin zu den Händlern, bewegen sie sehr viel. Spiegeln einfach, wie weit auch der Kunde mitkommt, der Weintrinker mitkommt, was er mag, was nicht, wie er gewisse Produkte akzeptiert und welche Sachen vielleicht noch Möglichkeiten zur Entwicklung haben.
Wir können steuern, wir können leiten, wir können Trends einleiten, umsetzen, an den Mann, die Frau bringen, zu schauen, was funktioniert, was geht nicht. Also wir haben ganz viele tolle Mechanismen. Wir sind nämlich am Kunden. Dort wird das Geschäft gemacht oder auch nicht.
Und da finde ich es ganz wichtig, dass man nicht einfach nur sendet, sondern dass man ihn doch empfängt. Und dann macht man wirklich einen guten Zombie aus, wenn er interagieren kann und wenn er nicht nur in eine Richtung kommuniziert bzw. präsentiert.
Nee, nicht. Also wer die Messages, die die Menschen zu dir senden, verbal, nonverbal oder wie auch immer, nicht imstande ist zu verstehen, aufzunehmen. Zurück an den Start, in die Neuschulung, lernen Sie, wie Menschen agieren. Mimik, Gestik, das Ganze, Sprachgewandtheit. Es sind Sachen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Fachwissen, absolut, aber das Wissen um den Kunden und die Bedürfnisse und die Menschen, da wird niemand umhinkommen.
Auch weiterzutragen, also auch zu publizieren, mit den Händlern oder mit den Produzenten zu kommunizieren. Und du bist das beste Beispiel dafür, dank dir ist Welschriesling wieder eine Rebsorte geworden, die man aussprechen kann, was keiner gedacht hätte. Also auch für die regionale Weinkultur hat eine Sommelier eine gewisse Aufgabe, eine gewisse Wertigkeit, eine gewisse Präsenz.
Nicht nur der Sommelier war auch, oder viel sogar, eines der größten Verbrechen an unserer ganzen Szene, an unseren Kollegen, ist die Nicht-Weitergabe von Wissen. Machtausübung durch Wissensdiktatur. Das ist absolute Scheiße. Und damit ist nämlich selber ich behalte es für mich. Ich bin der Einzige, der weiß, wie es geht. Ich mache mich unersetzbar. So ein Schwachsinn. Du machst dich nicht unersetzbar. Du begibst dich selbst in einen gefesselten Käfig, aus dem du nie wieder rauskommst. Wie schön ist es, wenn die anderen es besser machen als du? Dann musst du es nämlich selber nicht machen. Und das ist mein Leitsatz in meinem Leben. Ich versuche, seit ich hier bin, so wenig wie möglich zu arbeiten.
Das kann jeder bestätigen, daher tolles Schlusswort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, mit Rücksicht auf die nachfolgenden. Ich hoffe, das Thema Tommy hat bewegt im Allgemeinen. Es ist ein herbstliches Thema und es ist etwas, was die Gastrokultur irgendwo ausmacht.
Viel zu kurz, wir können stundenlang darüber diskutieren. Ich hoffe, die Champagner haben euch geschmeckt. Ja gut, okay, ihr könnt alle wiederkommen. Ne? Geht raus, bildet euch, habt Freude auf der Convention. Vielen Dank, dass ihr da seid. Baba, Pirtei, Bussi, Schlumberger. Vielen herzlichen Dank, Köderer, das Team von der Rolling Bin. Und ja,
Dankeschön.
Tschüss, danke euch. Silvio, vielen herzlichen Dank.
Ich würde sagen, danach brauchte ich erstmal ein Champagner. Vielen Dank, lieber Gerhard. Das hat nicht nur Spaß gemacht, das war wissensreich, das war tiefsinnig, das war erfahrungsreich, das war lebendig. Das war ausdrucksstark, einfach so wie du bist. Großartig. Vielen Dank für dieses besondere Erlebnis. Diese halbe Stunde, diese gute halbe Stunde, die mich zum Nachdenken angeregt, aber auch bestätigt hat. Also ich finde, wir haben eine tolle Branche. Ich finde, Sommeliers sind etwas Großartiges. Und mich würde natürlich interessieren, wie du dieses Format mochtest. Ah, diesen Live-Auftritt, zum anderen auch dieses kurze Format. Ob es schön ist, wenn wir zwischendrin mal so eine Sonderfolge bringen. Oder ob wir lieber konsequent bei unseren Sommeliers bleiben wollen. Danke für ein kurzes Feedback. Entweder auf Insta, ich werde das da auch fragen. Oder natürlich per E-Mail. Oder jeder anderen Kommunikationsform. Und zwischendrin durften wir noch den Röderer Stark Brut Nature Rosé probieren. Hier auch ein Jahrgang Champagner ohne Dosage. Also 0 Gramm je Liter. Und ebenfalls resultierend aus der Röderer Stark Kollaboration. Den Rosé sieht man hier als eigener Opus innerhalb der Brüt-Natur-Linie, die als Leitmotiv ehrlich, minimal, modern hat. Dieses Domain-Brüt-Natur-Projekt ist ein Teil des Weingutes, ca. 10 Hektar groß und gilt als präzise Terroir-Spielwiese. Die Trauben werden am selben Tag gelesen und gemeinsam gepresst und sind somit eine absolut perfekte Feldmischung für maximale Jahrgangs- und Lagenidentität. Der Ursprung: Cumier, südöstliche Exposition an der Marne, Sektor La Rivière. Bewirtschaftung nach biodynamischen Prinzipien. Die Cuvée des 2018er, des hier präsentierten Jahrgangs, der 2025 released wurde. 64% Pinot Noir, 20% Meunier, 16% Chardonnay und ein Hauch Weißburgunder, also Pinot Blanc. Ein kleiner Teil des Pinot Noirs wird separat gelesen und durchläuft 5 Jahre Kaltinfusion, also ohne alkoholische Gärung. Danach erfolgt die Eingabe der Blancsäfte und die Kofermentation in den finalen Blend. Diese Technik gibt Farbe, feine Gerbstoffe, die rote Frucht ohne klassische Signet-Extraktion. Der Holzanteil 20%. Lesebeginn 2018 war der 2. September und es war warm. trocken, wunderbar ertragreich und herrlich gesund. Und wenn du diesen Schaumwein im Glas hast, mit diesem leichten Lachsrose, dieser fein cremigen Perlage, diesen zarten Zitrus-Blutorangenaromen, diesen feinen roten Beeren, die an Johannisbeere, an Himbeeren, an zarte helle Kirschen erinnern, den floralen Akzenten, die in Richtung Veilchen, in Richtung Kirschblüten changieren, diesen saftigen, dichten, salinen, körnigen, feinen und sehr differenzierten Gaumen, die gripgebenden Tannine, den trockenen Charakter, das klare, straffe, im schier niemals endenden Abgang, dann spürt man, wie großartig Champagner sein kann. Vielen Dank für dieses ganz besondere Erlebnis, dem Haus Louis Röderer und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an Schlumberger dafür, dass sie diese Masterclass realisiert, finanziert und unterstützt haben, so wie dieses Projekt. Denn dank ihnen heißt es auch, nach dem Freitag ist vor dem Freitag.
Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und nächste Woche haben wir wieder eine Sommelier und Friends Serie. Denn das, was die Weinszene, was die Sommelier-Szene sehr stark begleitet, sind Weinkritiken. Manche mögen es mehr zu geben, manche weniger. Und nächste Woche haben wir jemanden, der diese lobt, der diese feiert, der dafür lebt und das seit über 20 Jahren. Er hat lange Zeit den Weinwisser begleitet und geprägt und hat jetzt sein eigenes Format, Fine Wine Critics. Ich freue mich sehr auf Giuseppe Loria.